Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Wir starten heute eine neue Serie, das Leben als Menschenfischer. Und wir möchten über die nächsten 3 Wochen uns mit diesem Begriff des Menschenfischers, der Menschenfischerin sein, auseinanderzusetzen. Was heißt das? Was meinte Jesus, als er das den ersten Jüngern zugesagt hat? Ich möchte noch beten und ich wünsche mir, dass wir wie in dem letzten Lied, so wo wir uns so geöffnet haben für Gott, dass wir mit der gleichen Einstellung jetzt auch reingehen, wenn wir die Bibel aufschlagen und das Wort Gottes heute Morgen hören werden. Jesus, danke, bist du da. Bist du da mit deinem guten Geist, hier im Raum. Du bist aber auch bei allen denen, die im Livestream dabei sind. Danke dürfen auch die Kinder, die nächste Generation, die Teenies, Gottesdienst parallel feiern. Du bist da. Und du hast gesagt, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und morgen. Und deshalb dürfen wir aus einem Vertrauen heraus diesen Gottesdienst feiern. Da, wo 2 oder 3 versammelt sind, sagst du, bin ich mitten unter ihnen. Und du bist jetzt hier, du möchtest reden, so öffne du unsere Herzen und Ohren und mach uns sensibel für das, was du hast, für uns kollektiv als Stammi heute Morgen, aber auch für jedes Einzelne ganz persönlich. Amen. Kennt jemand von euch Will Champion? Kennt jemand Will Champion? Ich habe noch ein Foto mitgebracht. Kennt jemand diesen Typen? Wer von euch kennt die Band Coldplay? Ah, das sind einige. Coldplay ist eine britische Pop-Rock-Band und sie hat mehr als 160 Millionen verkaufte Alben und gilt weltweit als die erfolgreichste und einflussreichste Musikband im 21. Jahrhundert. Falls du den Namen Coldplay noch nie gehört hast, aber in den letzten 10 Jahren 30 Minuten am Stück Radio gehört hast, zum Beispiel im Auto, dann garantiere ich dir, dass du Minimum 1 Lied von Coldplay in diesen 30 Minuten gehört hast. Ich bin letztens über die Geschichte von Will Champion gestolpert. Er ist in Southampton, England geboren. Sein Vater war Professor der Archäologie und Will lernte in jungen Jahren schon Klavier, Gitarre und Bass lernen. Und dann ist er 1998 fürs Anthropologiestudium nach London gezogen. Und in dieser Zeit hat sich die Band Coldplay geformt. Und ein Mitbewohner aus der WG von Will, der war Schlagzeuger und der hatte sogar ein Schlagzeug in der WG. Und weil Coldplay noch keinen Schlagzeuger hatte, sind sie irgendwie in Kontakt mit dem WG-Kollegen gekommen und sie hatten ein Lied, wo sie noch Schlagzeug brauchten und wollten das aufnehmen. Und so ist die Band dann in die WG gekommen. Das einzige Problem war, dass der Schlagzeuger, der Mitbewohner, an einem Tag irgendwie nicht aufgetaucht ist. Und Will war da und hat gesagt, ich könnte es mal probieren. Ich bin zwar kein Schlagzeuger, aber ein bisschen musikalische Bildung habe ich. Anscheinend hat Will irgendwie den Takt halten können und war seitdem der Schlagzeuger von Coldplay. Aber schon nach einem Jahr gab es eine Krise, weil wir in der Band darüber diskutiert haben, ja, so gut ist er anscheinend dann doch nicht. Und dann hat man ihn kurzerhand einfach aus der Band rausgeschmissen. Und dann sagt Will in einem Interview, 3 Tage später waren die anderen total niedergeschlagen, also baten sie mich zurückzukommen. Aus dieser Situation haben sie sogar das Lied Trouble geschrieben. Und diese Geschichte von Will, dem Drummer von einer der weltweit erfolgreichsten Bands, bringt uns zu einer der weltweit bekanntesten Situationen aus der Bibel. Was interessant war, der Will, der war eigentlich ein Zuschauer. Und plötzlich war er Teil der Band. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er verfügbar war. Weil er da war und gesagt hat, ich probier's mal. Und genau so arbeitet Gott. Gott ruft keine Profis, um Menschen zu erreichen, sondern gewöhnliche Menschen, die sagen, ich bin verfügbar. Ich möchte euch mit reinnehmen in den Bibeltext heute Morgen. Er wird nicht hinter uns aufleuchten, sondern ich möchte euch einladen, auf die Worte zu hören. Ihr könnt auch die Augen schließen, um wirklich in dieser Situation zu sein. Wir befinden uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Leute vom Boot aus. Jesus setzte sich. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, nüt. Aber weil du es sagst, Jesus, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, erging es ebenso. Die beiden arbeiten eng mit Simon zusammen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Soweit Lukas 5, 1 bis 11. Jesus stand also an diesem See Genezareth. Der See wird uns hier vorgestellt als ein Arbeitsplatz. Jesus geht nicht zuerst in den Tempel, sondern direkt in den Alltag von den Menschen. Er kommt an den Ort, wo sie arbeiten, wo sie schwitzen, wo sie Erfolge feiern, aber auch wo sie scheitern. Fischer in der damaligen Zeit, die gehörten nicht zur religiösen Elite. Sie hatten in dem Sinne keine formale theologische Ausbildung, sondern vielmehr schmutzige Hände, müde Körper und einen ganz normalen Alltag. Und an diesem Tag tun sie das, was sie immer tun, und gerade sind sie am Reinigen ihrer Netze. Und dann sieht Jesus zwei Boote, in eins steigt er ein und Jesus benutzt dann dieses Boot als eine Art Kanzel. Ich finde es manchmal so spannend, diese Details in den Evangelien. Quasi das Boot und der See werden hier auf einmal zu einem natürlichen Amphitheater. Und anscheinend ist es so, dass die Rabbis und die Lehrer damals, die so rund um den See gelehrt haben, dass sie sehr oft aufs Wasser hinaus gefahren sind, weil der Schall der Stimme besser gehört werden konnte, die leicht ansteigenden Ufer. Und so konnte die Stimme weiter und klarer gehört werden. Und so gelangte das Wort, die Lehre an eine größere Menschenmenge. Und Lukas, dem geht es dann hier nicht um diesen akustischen Nutzen, sondern um den Nebeneffekt. Jesus war es wichtig, dass seine Stimme gehört wird. Bis zum Letzten, die da ganz hinten sitzen und da rechts außen und da links, dass jeder hört, was er zu sagen hat. Und ist uns aufgefallen dann, wir hören nichts von dem, was er eigentlich gesagt hat, sondern wir hören da nur, wie es weitergeht. Jesus benutzt das eine Boot, bevor er es füllt. Jesus nutzt Simons Boot, bevor er sein Leben verändert. Und erst ist das Boot irgendwie der Ort der Kanzel und dann wird das Boot auch ein Ort des Wunders. Ich finde das so schön, wenn Jesus hier beschrieben wird, er setzte sich hin zum Lehren. Ich habe erst gedacht, vielleicht hatte der Jesus einfach keinen guten Gleichgewichtssinn, aber er war ja irgendwie Gott und konnte alles. Aber wie schön ist es, dass Jesus auf Augenhöhe kommt mit den Leuten. Er redet nicht über die Leute, sondern auf Augenhöhe. Auch da einmal mehr, er möchte ins Leben hineinreden. Und dann kommen diese Verse 4 und 5 und da muss ich persönlich immer schmunzeln. Da sagt dann Jesus, fahrt noch ein bisschen raus und geht nochmal fischen. Und dieses Bild von ein Zimmermann erklärt hier einem Fischer, wie man fischt. Das kratzt am Ego, oder? Stell dir vor, du hast eine Kompetenz beim Arbeiten und dann kommt dann irgendwer und sagt, so wird's gemacht. Und wie reagiert Simon? Simon reagiert mit Realität und sagt eigentlich, hey, die Nacht ist eigentlich die beste Fangzeit. Simon ist ja ein Fischerprofi und trotzdem war nichts in den Netzen. Also nicht irgendeine Faulheit, sondern Erfolglosigkeit trotz Kompetenz. Und wir können uns das vorstellen, was für Auswirkungen leere Netze haben. Das sind wirtschaftliche, dann gibt es halt nichts zu essen, da kann man den Fisch nicht verkaufen, aber es hat auch innerliche Auswirkungen. Leere Netze fühlen sich an, ich habe alles gemacht, ich habe alles gegeben und doch nichts. Kennen wir nicht auch dieses Gefühl? Vielleicht kennen wir auch Situationen, vielleicht hat man gerade diese Woche so eine. Ich war aktiv, engagiert, habe in meiner Kompetenz, in meinen Gaben Sachen gemacht und doch keine Früchte, keine Fische, keine Resultate, die ich zeigen kann. Und dann kommt dieser Satz in Vers 5 von Simon Jesus gegenüber, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen, weil du, Jesus, es sagst. Und ich stelle mir das so vor, alles muss in Simon widersprochen haben, alles. Ist die falsche Tageszeit, wir sind jetzt hier irgendwie in der falschen Logik, die Nacht ist vorbei, jetzt ist irgendwie der Morgen. Und der Simon, der muss müde gewesen sein, wenn man eine ganze Nacht fischt. Womöglich war er auch frustriert und vielleicht sogar beschämt über seinen öffentlichen Misserfolg. Weil da war ja eine große Menschenmenge, die das jetzt gesehen hat. Und dann auf einmal ist da der Fokus drauf. Aber hier in dem Moment geht bei ihm trotzdem so ein Knoten auf. Simon lebt von dem, was er kontrollieren kann. Das ist seine Erfahrung, Technik, Timing. Und genau dort trifft ihn Jesus. Nicht in einem Moment der geistlichen Offenheit, sondern nach einer langen, erfolglosen Nacht mit leeren Netzen, mit leerer Energie, da begegnet Jesus jetzt dem Simon. Simon ist kompetent, trotzdem gescheitert. Er weiß, wie Fischen geht und doch ist diese Nacht ein Misserfolg. Und dann steht Jesus in seinem Boot, in dem leeren Boot. Ich würde Simon nicht als einen Mann ohne Glauben bezeichnen, aber ich glaube, er ist ein Mann, der mehr an seine eigene Kompetenz geglaubt hat. Und Jesus löst diesen Knoten nicht durch eine Erklärung, sondern durch eine Einladung. Simon, fahr noch ein bisschen raus. Was Jesus hier eigentlich sagt zwischen den Zeilen, vertrau mir mal, auch wenn ich ein Zimmermann bin, aber fahr noch mal raus. Und weil du es sagst, zeigt Simon, er zeigte eine Bereitschaft, Jesus Zugang zu geben zu seinem Boot, zu seiner Arbeit, zu seinen Netzen, aber eben auch zu seinem Versagen. Und diese Bereitschaft, das ist so ein Mix aus Vertrauen, Gehorsam und irgendwie auch Demut. Und das ist in dem Moment so viel größer als die Erfahrung, weil die Erfahrung hat er ja, der ist in der Niederlage, aber er entscheidet sich für die Bereitschaft. Und dann haben wir diese Sätze 6 und 7, wo dann die Netze zu brechen drohen und es werden Leute herbeigezogen. Und in der Vorbereitung ist es manchmal so, auf einmal wird man erinnert an eine Situation. Und ich wurde erinnert an eine Situation, dass ich mal genau Lukas 5 erlebt habe. Wir waren mal wieder in Südafrika. Ihr wisst ja, eine Predigt ohne Südafrika ist keine Predigt in der Stammi. Meine Frau kommt aus Südafrika. Ich habe zeitweise in Südafrika gelebt. Und wir waren am Strand, am sogenannten Fish Hook Beach. Wir haben hier Kapstadt, dann ist der Beach hier. Und wenn man dann noch weiterfährt, kommt irgendwann das Kap der guten Hoffnung. Wir waren an dem Strand und ihr seht schon, auf einmal waren so viele Möwen über dem Strand. Und die hört man ja, die Möwen. Und wir haben erst gar nicht realisiert, was jetzt passiert. Wir haben dann irgendwann gesehen, ah, da kommt irgendwie ein Boot rein. Und vom Boot aus haben wir schon die Pfiffe gehört und das Rufen, hey, kommt, kommt. Die haben in einer südafrikanischen Sprache gesprochen, die ich nicht kann. Eine Sprache, die unter den Schwarzen gesprochen wird. Und man hat gesehen, hey, die wollen, dass jetzt alle kommen. Und was dann passiert ist, das war noch irgendwie vor 11, 12 Jahren, da hat man noch nicht das Handy genommen und die ganze Zeit gefilmt, sondern ich hatte irgendwo eine Kamera, bis ich die Kamera dann hatte, war dann schon alles wieder vorbei. Könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit, wo man das Foto am Ende gemacht hat und nicht die ganze Zeit? Und wir sehen, wie sie da ein Netz voller Fische reinziehen. Jetzt war noch das nächste Bild machen. Und wir waren so gefesselt von der Situation und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Fische noch alle lebendig und die schlagen und das Wasser ist noch Meter hoch gespritzt. Und all die Leute, dann so alle am Strand, haben da mitgeholfen und ich war irgendwie so perplex. Eigentlich hätte ich ja voll mitmachen müssen, aber ich habe dann die Kamera, hatte ich ja dann gehabt, Fotos machen. Vielleicht brauche ich das ja mal für eine Predigt. Aber das hat mich so zurückgenommen in dieses Schaffen da gemeinsam. Was beschreibt Lukas hier? Er beschreibt ein öffentliches Wirken Gottes. Kein privates Wunder. Irgendwie draußen auf dem kleinen Boot ist da was passiert. Nein, auf einmal sind alle involviert. Da werden alle, hey kommt, ihr müsst helfen und die anderen Boote und so. Da war was los. Und auf einmal war es eben kein Solo-Projekt mehr vom Simon, sondern die Menschenmenge war involviert. Und dieses Wunder, dieser Segen der vielen Fische, hätte eine Person auch total überfordert. Und hier möchte ich ganz zugespitzt sagen, Fischen ist nicht für ein paar spezielle Leute. Das sind nicht für die, die im Herbst den Alpha-Life machen, die 10 Personen, ja, die fischen. Oder jetzt der MyLife-Workshop, ah ja, das sind die, die jetzt fischen. Nein, Fischen ist nicht für ein paar, sondern ist für uns alle. Die ganze Stammi ist im Team Fisch dabei. Und hier sehen wir das. Vielleicht fängt es mit einer Person an, die eine Idee hat. Aber eigentlich gehören wir alle dazu. Der Fang hier ist eindrücklich. Aber er ist gar nicht das Ziel, sondern er ist ein Zeichen. Das Ziel ist, dass Menschen Jesus begegnen sollen. Ich weiß nicht, was eure natürliche Reaktion ist, wenn ihr bei sowas dabei wart. Ich bin sicherlich einer, der macht dann erstmal High Five allen und sagt, hey, haben wir gut gemacht, lässig. Wie reagiert Simon hier? Als Simon das alles erlebt hat, was macht er? Und da müssen wir jetzt auf die Körperhaltung. Er fiel erstmal auf die Knie. Er fiel auf die Knie vor Jesus. Und was sagte er? Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch voller Schuld. Und auch all die anderen, es waren ja noch ein paar mehr dabei, auch die waren erschrocken. Sehr wahrscheinlich sind sie auch auf die Knie gegangen. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Was sehen wir hier? Eine Begegnung mit Gottes Kraft führt nicht zur Selbstbewunderung. Ah, jetzt haben wir einen guten Job gemacht. Ah, wir sind so cool. Wir sind die besten Fischer am See Genezareth. Nein, was ist die Reaktion hier? Das ist Ehrfurcht vor Gott. Sicherlich waren schon Gedanken da, ah, übrigens Jesus, du solltest nicht Zimmermann bleiben, Fischer werden. Wir hätten auch noch Platz für dich. Nein, was sagt Simon hier? Jesus, ich halte das kaum aus. Ich kann es auch gar nicht einordnen, was hier gerade passiert ist. Was ist das für ein Wunder? Und was bedeutet das womöglich auch für mich? Und jetzt ist total spannend und da müssen wir gut hinschauen. In diesen Moment hinein, wie reagiert Jesus? In diesem Moment spricht Jesus eine identitätsstiftende Berufung. Eine identitätsstiftende Berufung. Was ist Berufung? Berufung beginnt nicht oft, wenn wir schon alles im Griff haben, sondern bei denen, die müde genug sind, um zuzuhören und demütig genug, um zu gehorchen. Jesus sagt in Vers 10 zu Simon, hab keine Angst. Hab keine Angst, steh auf. Und dann sagt er diese berühmten Worte, von jetzt wirst du ein Menschenfischer sein. Jesus sagt nicht, jetzt bist du bereit, jetzt bist du qualifiziert, jetzt können wir loslegen. Nein, mitten in dieser Situation von Angst, Ehrfurcht, Müdigkeit, wir haben jetzt doch was geschafft und die Fische, in all dem hinein passiert Berufung von Jesus. Und Jesus sagt ja, von nun an. Und da macht Jesus deutlich, es gibt ein Vorher und auch ein Nachher. Und Jesus geht es hier nicht um blinden Aktivismus, sondern unterstreicht hier eben diese neue Identität. Menschenfischer ist keine Aufgabe. Menschenfischer ist auch kein Projekt, sondern Menschenfischer sein ist eine Identität. Und dann das Ende der Situation, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, die Fischer, die machen ihren Catch, den Fang des Lebens, lassen ihn da einfach liegen und gehen weg. Sie verlieren jede Sicherheit, all das Geld, was sie mit den Fischen hätten machen können, weiß nicht, wie viele Wochen sie sich vielleicht damit hätten ernähren können. Sie verlieren Sicherheit, aber gewinnen Sinn. Sie lassen ihre Boote zurück, aber sie finden in ihre Berufung hinein. Und wie dann ihre Geschichte weitergeht, können wir lesen im Evangelium von Lukas. Aber was heißt das für uns? Ich glaube, Jesus ruft uns nicht zu Zuschauer seines Wirkens zu sein, sondern teilzuwerden von seinem Wirken und Handeln. Ich habe mal versucht, Menschenfischer zu definieren. Menschenfischer leben authentisch und machen Gottes Liebe sichtbar und werden dort, wo Gott wirkt, zu offenen Netzen der Hoffnung. Menschenfischer leben authentisch und machen Gottes Liebe im Alltag sichtbar, weil sie selbst Gottes Liebe erlebt haben in ihrem Leben und das auch anderen weitergeben möchten. Und sie haben die Identität und die Berufung eines Menschenfischers, einer Menschenfischerin für sich persönlich angenommen. Dort, wo Gott wirkt, werden sie zu einem offenen Netz der Hoffnung. Sie erkennen in Situationen, hey, hier passiert gerade was. Hier ist Gott gerade am Wirken. Und sie tun dann das, was Jesus tat. Sie werden Teil von dem. Sie beten für Menschen, sie laden Menschen ein und so weiter. Und entscheidend ist dann hier, dies kann nur aus der Nähe zu Jesus passieren. Sonst weiß ich ja manchmal gar nicht, wirkt jetzt hier Gott, bilde ich mir das ein und so weiter. Und was wichtig ist, es ist ein offenes Netz. Und offene Netze lässt Menschen sehen, lässt Menschen durchatmen. Da ist dann kein Druck da, da geht es nicht um Menschen zu überreden, sondern einzuladen. Ich komme nochmal zurück zum Will Champion. Er wurde nicht Drummer von Coldplay, weil er perfekt war, sondern weil er verfügbar war und gesagt hat, ich probiere das jetzt. Ich bin der Überzeugung, Gott wirkt nicht durch Perfektion, sondern durch Verfügbarkeit. Er ruft verfügbare Menschen heute noch und macht sie dann unterwegs auch bereit. Und ich glaube, wir sehen hier in Lukas 5 Menschen mit leeren Netzen, mit begrenzten Fähigkeiten, vielleicht mit ein, zwei Booten, mit ein bisschen Know-how und Kompetenz. Das langt schon. Und da hinein ruft Gott Menschen. Meine Frage, erstmal an mich persönlich, aber auch an uns alle, kann es sein, dass wir schon zu oft auf volle Netze gewartet haben? Kann es sein, dass wir schon zu oft auf volle Netze gewartet haben? Gott, wenn du das machst, dann mache ich das. Ja, wenn die Netze mal voll wären, dann wüsste ich ja und dann würde ich das. Hast du die identitätsstiftende Berufung zum Menschenfischer, zur Menschenfischerin wirklich angenommen? Oder wie oft warten wir darauf, perfekt vorbereitet zu sein, bevor wir anfangen? Vielleicht sogar in unserer Kultur, in der wir leben. Wir wollen das sehr gut vorbereitet haben und wissen, was dann kommt. Und was lese ich hier aus diesem Erlebnis von den ersten Jüngern? Jesus wartet eigentlich nur auf offene Boote und leere Netze. Das bringt mich zu der Frage, was ist dein See Genezareth? Was ist dein See Genezareth? Bevor Simon etwas Neues tat, ließ er etwas Altes zurück. Nicht zuerst mehr einsam, mehr schaffen, mehr To-Do-Listen, mehr, sondern er musste etwas loslassen, weniger festhalten. Die haben alles zurückgelassen und haben dem Jesus nachgefolgt. Was macht er da? Er lässt diese Kontrolle zurück. Vielleicht sogar die Selbstdefinition über Leistung. Ich bin nur etwas, wenn ich ein guter Fischer bin und wenn ich volle Netze habe. Ich glaube, hier beginnt Evangelisation. Nicht bei dem, dass du etwas zusätzlich tust, sondern bei dem, was du nicht mehr festlässt, was du zurücklassen musst. Und das sind dann Fragen, und ich lade euch ein, die abzufotografieren, um die noch mitzunehmen in die nächste Woche. Das sind dann Fragen, wo sind meine Netze leer? Und wo schäme ich mich dafür, dass ich leere Netze habe? Das hat mich bewegt, wenn ich als Pastor, als Leiter, hey Toffi, wie voll sind eigentlich deine Netze gerade? Und wo lädt Jesus mich ein, sie trotzdem auszuwerfen? Versuch's nochmal. Ja, ich habe doch damals schon vor 2 Jahren mal versucht an der Kaffeemaschine. Ja, und das war irgendwie das alles leer zurückgekommen. Oder die Frage, wo halte ich mein Boot fest, obwohl Jesus sagt, fahr noch ein Stück hinaus. Jesus hat gar nicht viel verlangt, oder? Er hat nur, hey, du bist Profi, kannst du mich ein Stück rausfahren? Aber es braucht dann eben diese Bereitschaft, diesen Demut, dieses Vertrauen. Und dann ist es, glaube ich, auch noch eine entscheidende Frage, welche Sicherheit müsste ich loslassen, um wirklich verfügbar zu werden? Vielleicht ist dein See Genezareth kein Ort, sondern etwas, was du hinter dir lassen musst. Das kann eine Lebenslüge sein, ach Gott kann mich eh nicht gebrauchen. Ah, hey, durch mich kann man gar nicht Gottes Liebe kennenlernen. Vielleicht ist es auch eine falsche Definition von Erfolg. Vielleicht ist es deine Aufgabe, nur in deiner Familie eine Person in deinem Leben zu Jesus zu führen. Wer sagt denn, du musst hunderte Leute erreichen? Vielleicht hat Jesus für dich die eine Aufgabe für die eine Person. Oder Salz und Licht zu sein für dein Team auf der Arbeit. Aber vielleicht ist da auch noch irgendeine Verhaltensweise in dir, die dich schädigt und andere schädigt und so viel Raum einnimmt in dir, dass du gar nicht denken kannst, dass du verfügbar sein kannst für Gott und dass Gott durch dich wirken könnte. Ich habe auf jedem Stuhl etwas hingelegt, und zwar ein ganz kleines Stück Fischernetz. Ihr könnt mal schauen, vielleicht ist auch schon vom Stuhl weggerutscht. Ich war die Woche in einem Fischereiartikelladen, war ich noch nie in meinem Leben. Und ich habe zu der Frau gesagt, ich brauche ein Fischernetz und das in Meterware. Und dann sagt sie, ja, sie hat 1 Meter auf 1 Meter. Und hat dann mir das eine Netz verkaufen können. Ich habe das Netz an meinen Schlüsselanhänger getan, ihr seht das. Und ich möchte das euch als eine Erinnerung mitgeben. Das Netz ist vielleicht weniger ein Auftrag, aber eben diese Erinnerung, ich muss erstmal niemanden fangen, sondern ich muss erstmal verfügbar werden. Und dann kann es sein, dass Gott dann irgendwann anfängt, dass ihr dieses Netz auswerfen dürft. Offen, mit Liebe, einladend. Ich lade uns ein, aufzustehen. Ich möchte noch beten. Ich möchte für mehrere Personengruppen beten. Ich habe den Eindruck, dass wir vielleicht erstmal Buße tun müssen. Dass wir Buße tun müssen, weil wir zu oft vielleicht nicht verfügbar waren. Weil wir so viele Gründe gesagt haben, warum nicht, Jesus, jetzt ist nicht eine gute Zeit, ich bin nicht genug vorbereitet und so weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Buße tun. Warum? Weil wir zurzeit in einer Zeit sind, wo Erweckung passiert. Lest mal, was in England zum Beispiel gerade passiert. Da kommen junge Leute in den Gottesdienst, bekehren sich da. Wir lesen, ihr habt das vielleicht gelesen, Nachrichten über soziale Medien, bekehren sich junge Menschen und möchten Jesus nachfolgen. Und ich habe Sehnsucht danach, dass es auch bei uns passiert. Aber wir können nur Erweckung erleben, dass Menschen Jesus kennenlernen, wenn wir verfügbar werden, wenn seine Kirche verfügbar wird. Und ich möchte beten, dass wir Buße tun, allgemein, und vielleicht ist das was, was dir gerade auch schwer am Herz liegt. Buße tun für eben nicht diese Verfügbarkeit, weil wir noch festgehalten haben. Und Jesus, es tut uns leid, wo wir dein Reden nicht gehört haben und auch nicht darauf reagiert haben. Es tut uns leid, diese Momente, wo wir nicht verfügbar waren. Und Jesus, du gibst uns zweite, dritte, vierte Chancen. Und dafür bin ich so dankbar. Und ich möchte auch für uns als Stammi beten, dass wir verfügbar werden für das, was du mit uns vorhast, da im Quartier, in der Stadt, in der Region. Jesus, mach uns alle zu einem offenen Netz, wo deine Liebe weitergeben kann. Und ich möchte ganz speziell auch für Menschen beten, die noch nie wirklich diese identitätsstiftende Berufung als Menschenfischer und Menschenfischerin angenommen haben. Und lasst uns alle die Augen schließen, und ich möchte heute uns einladen, mal mit Handzeichen drauf zu reagieren. Wenn du sagst, ich möchte dieses Menschenfischer sein, dieses Menschenfischerin sein, nochmal ganz bewusst und neu annehmen, dann lade ich dich ein, heb doch eine Hand, und dann möchte ich ganz konkret für dich auch beten. Und Jesus, du siehst jede einzelne Hand, die hochgegangen ist. Und Jesus, du sagst dem Simon das zu. Er war müde, er war kaputt, er war vielleicht auch sehr enttäuscht. Und hat gesagt, hey, werde du ein Menschenfischer. Und Jesus, du siehst jede Hand, die hoch ist. Du siehst, wo Menschen sagen, hey, ich will ein Menschenfischer, ich möchte Menschenfischerin sein. Ich möchte diese Identität annehmen. Danke, Jesus, kannst du jeden von uns, wirst du jeden von uns gebrauchen. Und zum Schluss möchte ich einfach nochmal uns alle segnen. Dieses kleine Netz, das ist eine Erinnerung daran, dass wir verfügbar sind. Und ich träume davon, dass mir Ende Jahr, dass jede eine Person neben sich sitzen hat, die jetzt noch nicht neben ihm sitzt. Und Jesus, wir möchten verfügbar werden und auch Menschen mitnehmen auf diesen Weg, jünger zu werden. Mach uns mehr und mehr zu Menschenfischern. Zeig uns, wie wir das machen können. Und wir wollen das jetzt nicht auf nur ab Montag, sondern ab heute. Vielleicht gibt es heute schon Begegnungen, wo wir deine Liebe teilen dürfen. Ich danke dir, dass du heute noch Wunder tust. Es ist vielleicht nicht, dass mir Fischernetze voll sehen, aber dass du noch das Wunder tust, dass Menschen, die weit weg sind von dir, dich kennenlernen. Und gebrauche du uns als Stammi, als Kollektiv, aber auch jeden Einzelnen dazu.